Der Alles ist Eins Podcast dient ausschließlich allgemeinen Informationszwecken und stellt keine Ausübung von Medizin, ärztlicher Heilkunst oder anderen professionellen Gesundheitsdienstleistungen dar, einschließlich der Erteilung medizinischer Ratschläge. Insbesondere wird durch das Anhören des Materials oder die Lektüre von Zusatzmaterial keine Arzt-Patienten-Beziehung begründet. Die Nutzung der Informationen in diesem Podcast oder von Materialien, die mit diesem Podcast verlinkt sind, erfolgt auf eigene Gefahr. Der Inhalt dieses Podcasts ist nicht als Ersatz für eine professionelle medizinische Beratung, Diagnose oder Behandlung gedacht. Hierfür ist der persönliche Kontakt mit Untersuchung und individueller Behandlung notwendig.
Ich spreche in dieser Folge mit Ali Behzad und er ist einer der Lehrer aus der praktischen Phase meines Studiums, mit denen ich jetzt noch Kontakt habe. Und ich freue mich unendlich, dass er Zeit hatte für diesen Podcast. Wir sprechen über das Arztsein, wir sprechen über das, was wir gelernt haben auf unserem persönlichen Weg. Vor allem aber sprechen wir viel über Musik. Du wirst zwei von ihm komponierte Sachen hören und zwar eines davon in Co-Kreation. Und das ist ganz am Schluss von dieser Folge und ich bin so gespannt, was du dazu sagst. Viel Spaß beim Anhören und schreib mir auf podcast@christophmauer.de. Das ist eine sehr, sehr spannende Folge, weil ich noch überhaupt nicht weiß, über was wir genau sprechen werden. Ich freue mich aber total, mit dir über die Musik zu sprechen. Und ich habe mir noch ein, zwei Sachen aufgeschrieben, wo ich noch nicht ganz genau weiß, ob wir darüber reden werden, weil du mich vor vielen, vielen Jahren echt maßgeblich beeinflusst hast in meiner Art zu arbeiten. Ich weiß nicht, ob dir das so bewusst ist im Einzelnen.
War mir jetzt nicht bewusst, nein.
Ja, das waren ja auch bloß 4 Monate, ne, was wir eigentlich direkt zusammengearbeitet haben.
Ja.
Aber ich habe da gestern Abend drüber nachgedacht und tatsächlich waren so zwei Momente. Interessiert es dich? Also magst du wissen,
ja, was
immer noch Auswirkungen hat?
Ja.
Das eine war, dass du irgendwann mal mir so eine Liste Sachen gesagt hast, die ich damals mal, also ich war Student, du warst Assistenzarzt und eine Liste mit Sachen, die ich machen sollte. Und dann habe ich dich gefragt, was ist denn dringlich und was ist denn wichtig für dich? Und das ist für mich zu dem Zeitpunkt gewesen, dass ich schon angefangen habe nachzudenken, wie ich so mein Leben und mein Hirn strukturiere. Und in dem Moment hast du mir so eine extreme Bestätigung gegeben, du hast mich angestrahlt und gesagt, das ist so die wichtige Unterscheidung. Pass auf, mach als erstes das. Mhm. Und da war das erste Mal, dass ich dachte, okay, die Art, wie ich die Welt sehe, könnte funktionieren. Das war ein extrem wichtiger Moment. Und der zweite war, da hatte ich einen Patienten, wir waren auf der Onkostation und der hat 2 Chemos bekommen und ich sollte was ausrechnen, wie die Laufrate ist und bin dann mit der falschen Flasche losgelaufen. Richtig gerechnet, falsche Flasche. Und dann hast du mich darauf aufmerksam gemacht. Und dann habe ich gesagt, wieso weißt du das jetzt? Und dann hast du gesagt, ich habe das vorhin schon mal schnell gerechnet, damit ich weiß, dass alles passt. Und das hat für mich extrem viel Aussage gehabt über, wie passe ich auf die Leute, für die ich verantwortlich bin. Mhm. Also so ein Cover-up von dem, was notwendig ist, wenn du Verantwortung übernimmst. Und das sind 2 Momente, die mir echt drin sind und wie ich jetzt noch Sachen mache.
Mhm. Ach schön, das freut mich sehr. Ja. Nein, ich fand das auch wirklich eine schöne Zeit. Und ich habe auch von dir einiges gelernt, weil es nicht, also du warst damals schon, ich glaube, du warst ja auch schon damals im Rettungsdienst unterwegs, ne? Und du hattest schon dieses Denken der Critical Communication, also dass du die Dinge, die systematisch auch oder systemisch kritisch laufen, dass du die einfach offen ansprichst. Und das war nicht unbedingt die Kultur damals, ne?
Oh, ich kann mich erinnern, ich wurde einmal von einem Kollegen von dir ungespitzt in den Boden gerammt.
So mal zum Frühstück, ja.
Oh, ich dachte, ich scheiß mir in die Hosen.
Aber ja. das fand ich so richtig, ne? Und auch wenn du irgendwas falsch gemacht hast, hast du es nicht irgendwie am Patienten versteckt, sondern hast den Patienten einfach gesagt, passen Sie auf, das und das ist gerade passiert, ich werde jetzt Rücksprache halten. Und ich fand das so toll. Und ich dachte, davon kann sich mal jeder eine Scheibe abschneiden, ne?
Ja, cool, danke. Das ist mir auch extrem wichtig. Also das, ja. Ich habe damals ein Buch von Bernard Lowne gelesen, weißt du, von der Lowne-Klassifikation, der also die Cardio-ICUs entwickelt hat und so. Das heißt, die verlorene Kunst des Heilens. Und er sagt da drinnen, diese Idee, die an den Universitäten gesagt wird, dass man medizinische Fehler nicht zugeben soll, weil sonst kommt der Anwalt und so weiter. Da hält er überhaupt nichts davon, das ist falsch. Sondern wenn was passiert ist, musst du sofort sagen, das und das ist passiert und jetzt machen wir das und das, damit es besser wird. Weil jeder Mensch weiß, dass es dass Fehler passieren und dass das Leben nicht risikofrei ist, sondern jeder Mensch arbeitet ja auch in irgendwas und weiß, da gehen mal Sachen kaputt. Und der Laun hat gesagt, er ist in seiner ganzen Karriere nie verklagt worden, weil er immer sofort gesagt hat, um was es geht. Und das war was, was ich während des Studiums gelesen habe. Und ich glaube, dass mich das da beeinflusst hat.
Ja, schön. Ja, ich wusste schon damals, dass du deinen eigenen Weg gehen wirst. Und das hat sich auch so ein bisschen bestätigt.
Ich fürchte, ja. So ist es wahrscheinlich. Mich interessiert aber vielmehr dein eigener Weg. Und zwar, mich interessiert, du machst ja weiterhin Onkologie. Was dich an dem Fach so weiter packt. Mich interessiert, was du machst innerhalb des Faches. Du machst eine besondere Art von Onkologie. Mich interessiert, was das mit deiner Lebensgeschichte zu tun hat. Und vor allem in den letzten Monaten haben wir eigentlich am meisten kommuniziert über Musik. Und mich interessiert sehr, welche Bedeutung für dich Komponieren hat und Musik kreieren und was Musik und Rhythmus zu tun hat mit dem Arztsein.
Ja.
So einfach mal als Portfolio in den Raum geschmissen und du kannst jetzt rauspicken, auf was du als erstes Lust hast zu antworten.
Na, vielleicht kann ich 5 Minuten einfach mal die kurze Geschichte erzählen.
Unbedingt.
Wie es so überhaupt dazu gekommen ist. Und dann können wir von dort weitergehen. Ich bin ja aus dem Iran, ich bin im Iran geboren und mit 7 Jahren sind wir nach Deutschland wegen des Irak-Iran-Krieges. Und ich habe schon als Kind, ich erinnere mich noch die ersten Mal, als mit 4 oder 5 habe ich Zeichentrickfilme geguckt im Iran. Im russischen Fernsehen liefen die damals. Der Iran hatte keine Zeichentrickfilme. Und ich fand die Musik, zum Beispiel Marco Polo war das, ein Zeichentrickfilm, nicht so schön. Und ich konnte einfach die ganze Zeit hören. Und habe irgendwie eine Form gesucht, wie ich das konservieren kann. Und dann so mit 7 hatte ich meinen ersten Kassettenrekorder. Und da habe ich die Zeichentrickfolgen immer aufgenommen, um die Musik danach zu hören. Und ich fand es immer so toll. Also die Musik in Filmen und in Zeichentrickfilmen, die hat mich einfach gepackt. Und mit 12, 13 habe ich mir gedacht, ich würde gerne Arzt werden. Ne? Das war so mein erster Traum. Und währenddessen habe ich aber einfach am Keyboard so ein bisschen für mich Musik gemacht. Und dann nach dem Abitur Medizin dachte ich, ich bin zu doof dafür. Das so habe ich das von der Schule sozusagen gelernt. Ne? Adi, du bist ein Dummkopf. Geh schaffen. Und Medizin ist nichts für dich. Und da habe ich mir gedacht, na gut, aber die größte Leidenschaft war ja sowieso das Komponieren. Ich wollte Filmmusik machen. Und dann habe ich meinen ganzen Mut zusammengepackt, so ein kleines Portfolio zusammengestellt, bin zu einem namhaften Komponisten in Bamberg, wo meine Eltern herkommen, und habe ihnen meine Stücke vorgespielt und gesagt, ich würde gerne Musikkomposition, also Filmkomposition studieren. Und er hat gesagt, also du hast nicht das Zeug dazu, tut mir leid. Also es ist zwar nett, was du da machst, aber tu dir den Gefallen und mach was anderes. Und das hat mich so richtig getroffen. Ne? Und dann wusste ich fast ein Jahr nicht, was ich machen soll. Und dann habe ich über Zufälle einen Platz im Medizinstudium bekommen. Und so hat die Karriere angefangen. Und ich habe die andere nie sein lassen, aber ich hatte einfach im Medizinstudium und dem, was danach kommt, ganz, ganz wenig Raum dafür. Ne? Und die Medizin, die hat mich schon immer fasziniert, weil ich Dingen auf den Grund gehen wollte. Ich wollte die Welt verstehen, ich wollte vor allem die Psyche der Menschen verstehen, aber ich wollte auch den Körper verstehen und über die Menschen auch so ein bisschen die Welt. Und zum Zweiten habe ich es einfach, ich habe ungern Leute leiden sehen. Ich Leute habe leiden sehen, wollte ich denen einfach ein gutes Gefühl geben oder ein bisschen aufheitern. Und da schien ich eine gewisse Gabe dafür zu haben, dass wenn ich dann so mit ein paar Witzlein, auch wenn es eine ernste Situation ist, da hinkomme und dann aber auch verletzliche Themen anspreche, dass man da plötzlich in einem ganz friedlichen Raum kommt, wo die Leute dann auch sich getragen fühlen, obwohl jetzt die Situation sich nicht geändert hat. Ja, und dann ging das so weiter und einschneidendsten oder größten Ereignissen meines Lebens waren meine Zeit als Postdoc in den USA, in San Diego, Kalifornien. Und da ist ja ganz, ganz viel in der spirituellen Bewegung auch, aber auch in der chinesischen Medizin, ayurvedischen Medizin. Und ich war Hardcore-Liner Mediziner, kein Glaube an irgendetwas Übernatürlichem. habe böse E-Mails an die armen homöopathischen Dozenten geschrieben während meines Studiums, was der Blödsinn sei. Aber war offen dafür, dass es funktionieren könnte. Und in San Diego hatte ich zwei Ereignisse. Eins war, dass bei einem Festival saßen 5 Leute und haben meditiert. Und ich war gerade so aufgewacht und bin so durch die Gegend gelaufen, halb verschlafen, hab die gesehen und dann war das so ein Blödsinn. Die saßen einfach da und eine von denen hat irgendwas gechantet, also irgendwas so dazu gesagt. Und ich habe die quasi laut ausgelacht und plötzlich hat der eine die Augen aufgemacht und gesagt, komm her, setz dich hin. Und ich sag, nee, komm, das ist nichts für mich. Ja, komm, setz dich hin. Und dann habe ich mich 5 Minuten hingesetzt und was der gechantet hat, konnte ich damals nicht hören, aber der hat einfach gesagt, Love, Light, also quasi Liebe, Licht, so das, was man so in diesem Spirituellen hört. Und ich habe gedacht, oh Gott, fängt er wieder damit an. Ne? Und dann saß ich da und nach 1-2 Minuten plötzlich kullern mir Tränen von den Augen. Und ich sag, oh, was ist denn jetzt los? Und dann ging's los. Ich konnte nicht mal aufhören zu weinen. Bestimmt 10 Minuten habe ich einfach geweint. Und das war für mich so beeindruckend, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, als ich mich da hingesetzt habe, war ich in diesem Raum, in dem die da erschaffen hatten. Und in diesem Raum konnte mein Unbewusstes, Bewusstes, keine Ahnung, so weit loslassen, dass ich endlich mal weinen konnte. Ich hatte Jahre nicht so geweint, Jahrzehnte nicht so geweint. Ja, und dann ging das los. Also es waren 2 Jahre und das zweite Ereignis in San Diego war ein Akupunkteur, der auch Mathematiker war und der mir die chinesische Medizin auf eine sehr wissenschaftliche und vielleicht sogar noch mal komplexere Weise, als ich sie in der Schulmedizin kannte. Also die Zusammenhänge, die man nicht einfach auf einer Ebene sieht, sondern auf mehreren. Und er hat mit der Akupunktur Dinge am Körper gemacht, die ich nicht erklären konnte. Und dann habe ich im Prinzip habe ich meinen Job dort gekündigt, bei der embryonalen Stammzellforschung, habe meinen Chef angerufen hier in Deutschland, habe gesagt, tut mir leid, ich muss jetzt ein bisschen auf die Suche gehen. Ne? Ich muss mich finden, ich muss finden, was die Medizin ist. Und dann habe ich so ein halbes Jahr, bin ich auf die Suche gegangen, habe Schamanen besucht, bin zu Qigong-Meistern hin. Im Prinzip alle, bei denen irgendwo in der Community, in der Gemeinschaft, in der ich war, oder auch darüber, wo gesagt wurde, das ist ein Wunderheiler. Ne? Habe ich mir aufgeschrieben, mit dem telefoniert und wenn er sich so einigermaßen vernünftig angehört hat, bin ich hingefahren. Ne? Hab da auch ganz, ganz tolle Sachen gesehen und letztendlich aus dieser Zeit eine Überzeugung nicht, sondern ein Wissen in irgendetwas, das mehr ist als meine Person. Wie man das definiert, ob das eine Leben, ob Gott, Universum oder keine Ahnung, irgendwas, was ich nicht erklären kann, aber das irgendwie eine Verbundenheit mit den mit mir und den anderen schafft. Und dieses Wissen, weil man das hat, weil man das mal gespürt hat, das ist sehr, sehr schwer, einmal in Worte zu fassen, zweitens selber zu verstehen auch. Da braucht man habe ich viele, viele Jahre dafür gebraucht. Und ich bin dann aus diesem Ganzen zurück nach Deutschland und habe mir gedacht, jetzt verändere ich die Medizin. Ja, jetzt gehe ich dahin mit meinem Buch, ein Kurs in Wundern und ist alles nur Geist und ich werde jetzt quasi die Chemo-Leute ohne Chemo heilen. So bin ich dann 2012 zurück. Und gab es einen riesen Clash mit Deutschland, mit der Arbeit mit meiner Familie. Ich bin dann eben auch nach Hause erstmal zu meiner Familie, habe gependelt von Bamberg. Und ich wusste einfach nicht, was da los ist. Warum funktionieren diese beiden Welten nicht? Und ich erinnere mich noch, eines Tages bin ich nach Hause und es war Spätabend, Therapieambulanz, 20 Chemos angehängt, kaum Zeit gehabt, eigentlich in Verbindung zu gehen mit den Leuten. Und komme nach Hause und sage meiner Mutter, ich wünschte, ich könnte einfach nur schlafen. Und dann habe ich mich hingelegt. Und es hat keine 2-3 Tage gedauert. Da hat dann plötzlich mein Rücken angefangen, weh zu tun. Und ich dachte, aha, komisch, ist egal, einfach weiterarbeiten. Und dann wurde es aber irgendwann so stark, der Schmerz ein Dauerschmerz wurde. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass die Kraft meines rechten Fußes nicht mehr so gut war. Da habe ich mir gedacht, okay, jetzt spätestens kann auch ich mal zum Neurologen, haben wir das gemacht und da war ein Tumor im Rücken, im Bereich des Sakrums, den man rausschneiden musste. Und Und das war auch ein Meilenstein in meiner Entwicklung, weil in dem Moment, wo sowas kommt, das ist ein semi-maligner Tumor, der streut in 5-10%, kann also auch tödlich sein. Aber in dem Moment, wo ich die Diagnose hatte, habe ich nicht gedacht, scheiße, jetzt habe ich Krebs, sondern ich habe mir gedacht, aha, ein Abenteuer. Keine Ahnung, wo es mich hinführt. Ja. Und letztendlich hat es mich 6 Monate mehr oder weniger, weil es war zwischendrin, war ich in der Reha, dann ist wiedergekommen, und dann sollte es bestrahlt werden. Inzwischen nehme ich ein Medikament einmal im Monat und damit ist es gut. Und ein halbes Jahr war ich quasi flach gelegen, durfte nicht aufstehen und habe einfach Zeit gehabt, alles zu integrieren, nachzudenken. Und rückwirkend war das so eine wichtige Zeit. Ich hätte sonst das alles, was ich da erlebt habe und wie ich das in dieser Welt umsetzen kann, nicht integrieren können.
Ja.
Und dann mit der Zeit war es dann so gegen Ende der 6 Monate, ich musste noch weitere 3 Monate liegen, habe ich eine schwere Depression bekommen, ne? Durch das viele Liegen, durch nicht wissen, was mein Platz in dieser Welt ist. Und die wurde immer schwerer und immer schwerer und irgendwann habe ich die Lebenslust verloren, aber wirklich. Und ich erinnere mich noch, ich habe meinen Vater gefragt, Papa, was ist eigentlich der Sinn des Lebens? Mhm. Ja, und er hat es so ein bisschen lapidar abgetan, aber es war eine ganz, ganz dringliche Frage, die ich da hatte, weil ich nicht mehr leben wollte. Und keiner konnte mir sozusagen Antwort geben. Ich habe hier und da gefragt, bin in mich gegangen und irgendwann mir sage, okay, es hat alles keinen Sinn, aber ich bin jetzt auch nicht der Typ, der sich jetzt da umbringt, dann liege ich halt jetzt erstmal da. Und dann, was könnte ich denn tun? Was hat mir denn Freude gemacht früher? Was hat mich denn früher lebendig gemacht? Vielleicht fange ich einfach damit an. Und dann habe ich gesagt, okay, das mache ich jetzt. Und entgegen des ärztlichen Rates, entgegen meiner Eltern, die völlig entsetzt waren, habe ich mir die Fingernägel unten lackiert, habe mir die Haare blau gefärbt und habe einen Nachtzug nach Rom genommen. Ja? Da habe ich mir gedacht, da liege ich die meiste Zeit und ansonsten nehme ich so ein Korsett, das ein bisschen stützt und jetzt gehe ich in die Welt. Und so habe ich das gemacht und da ist so langsam wieder dieses Lebensgefühl zurückgekommen. Und ich habe gemerkt, also für mich zumindest ist es einfach. Ich lebe, weil ich Dinge machen will, die schön sind, die meine Leidenschaft wecken und ich möchte die Welt sehen. Und das war vielleicht so ein bisschen hedonistisch, also dass man so sagt, das ist etwas egoistisch, überhaupt gibt es keinen anderen Sinn. Aber das ist erstmal ein richtig guter Sinn, damit man in einer Verfassung ist, damit man der Gesellschaft auch dienen kann. Ja, wenn man selber gut aufgefüllt ist und wenn man sich selber in Frieden fühlt. Und all diese Erfahrungen, die ich über diese Jahre gemacht habe und dann zusammengebracht habe mit Onkologie, ich bin ja auch spezialisiert in Naturheilkunde, Akupunktur, die habe ich dann angefangen, auch mit Patienten zu machen. Und in den Arbeiten mit den Patienten kamen immer wieder die gleichen Themen auf. Und du kennst es ja vielleicht auch aus deiner eigenen Praxis in der Hypnotherapie. Je tiefer und je schambehafteter ein Problem, desto universeller ist es meistens. Mhm. Das heißt, die meisten haben das. Und wenn man das sieht und dann auch sieht, daran, das sind die Mechanismen. Ja, und einer der Mechanismen ist eben, dass wir uns selbst nicht schätzen. Wir lieben uns. Der liebende Blick, mit dem wir zum Beispiel unsere Kinder angucken oder unsere Ehepartner, wenn wir in den Spiegel schauen, wir sehen den nie. Ja, in der Regel ist es so, dass wir uns so verurteilen, beziehungsweise der Geist, der Verstand verurteilt und wir gucken in den Spiegel und glauben das.
Auf jeden Fall, wenn wir einen Kumpel hätten, der so mit uns sprechen würde, wie wir mit uns sprechen, mit dem hätten wir nichts mehr zu tun.
Ja, absolut, absolut. Und das ist dieses Unlearning oder dass man diese konditionierten Muster abbaut, die irgendwann in der Kindheit oder wann auch immer gedient haben, vielleicht aber auch konditioniert von älteren Generationen und der Erziehung, aber die dienen nicht mehr. Ja, und dann wieder langsam in seine eigene Kraft zu kommen. Und vielleicht zum Abschluss hat es doch ich habe ein bisschen weiter ausgeholt. Ich habe dann so viele Patienten durch diese einfachen Dinge, dieses Klarmachen, was sie sich antun und wie einfach es ist, da rauszukommen, wenn man so kleine Schritte macht, habe ich Verwandlungen gesehen, wo ich mir denke, das ist ein Wunder in so kurzer Zeit. Und dieses Wissen, was ich so mit Einzelnen mache, das habe ich dann kombiniert mit meinem Lebenstraum auch eben Musik zu machen und Filmmusik zu machen. Und ich habe niemanden gefunden, der jetzt einen, der nicht ausgebildet ist für eine Komposition für einen Film anstellt. Und da habe ich mir gedacht, na gut, dann mache ich halt meinen eigenen Film. Und dann habe ich angefangen, einen Comic zu machen, eine Comic-Geschichte, die irgendwann ein Zeichentrickfilm wird, und mache eben jetzt die Musik dazu. Und in der Musik versuche ich sowohl, was so die Energie der Musik ist oder den Puls der Musik, aber auch in den Texten, die Dinge, die ich so erlebt habe und meine kleinen Binsenweisheiten in die Musik zu packen, in eine ja humorvolle und leichte Art, ne, dass sie einfach mehr auch in der Welt sehen können.
Achtest du, wenn du komponierst, auf sowas wie Healing Frequencies oder so? Es gibt ja ganz viele Leute, die über Musik was im Körper ausrichten wollen, oder geht es dir darum, eine Leichtigkeit zu transportieren und darüber einen Effekt zu haben?
Ja, ist eine gute Frage. Ich werde wahrscheinlich meine künftigen Lieder in 432 Hertz runterfahren, die 8 Hertz, weil der Kammerton, der ja im wohltemperierten Klavier Ende des 17. Jahrhunderts entwickelt wurde, der macht die Musik doch ein bisschen dichter und es ruft eine gewisse Nervosität in vielen Personen aus, nicht in allen. Und da werde ich schon drauf achten. Ich hatte früher auch daran gedacht, Frequenzen einzubauen, aber letztendlich, wenn man dann damit auch arbeitet, ich arbeite auch viel mit Musik, Frequenzen, mit Rhythmustherapie, ne, das habe ich jetzt noch nicht in der Biografie gesagt, wie ich das da zusammengebracht habe, aber ich habe gemerkt, dass ganz viel von dem, was man übertragen will, ist nicht unbedingt die Frequenz allein. Die spricht natürlich aus dem Resonanzprinzip bestimmte Teile des Körpers an, wenn die jetzt nicht groß blockiert sind. Aber dass das, was man innerlich spürt, also wenn wir zum Beispiel jetzt uns miteinander unterhalten, jetzt einfach mal eine Herzensverbindung gehen. Das heißt, ich frage mich, wie geht's dem Christoph gerade? Und er fragt sich, wie geht's dem Ali gerade? Genau. Und jetzt spüre ich, dass wir so langsam in eine Verbindung kommen, auch wenn wir jetzt quasi nicht da sind in Person. Und jetzt die Dinge, die ich sage, wenn die aus einer Stelle kommen, die respektvoll ist, die mit Liebe spricht, die mit Kraft, mit einer Kraft spricht, die nicht von mir ist, sondern eine Kraft, die da, wo ich eine Gewissheit habe, dass die in uns steckt, dann kommt diese Energie darüber. Und auch wenn ich dann aufhöre zu sprechen, läuft meine Intention weiter. Und das spürt man, auch in der Stille. Ja, also das so als Beispiel, ich weiß nicht, ob die Zuhörer sowas mitspüren können, aber ich glaube, dass wir das alle können, wenn wir uns einfach dafür öffnen.
100%. Ein kleiner Fun Fact, ich habe hier ein Monochord in meiner Praxis stehen mit 39 auf Cis gestimmten Saiten, also auch 432. Und das ist ein unglaubliches Erlebnis. Der Korpus ist aus einem ganz dichten Ahorn und du liegst dann drauf und wirst von unten bespielt. Ich schicke dir nachher mal ein MP3. Mhm. Das ist natürlich nicht das Gleiche, wenn du es auf dem Kopfhörer hörst, wie wenn dein ganzer Körper diese Schwingung aufnimmt. Mhm. Aber da geht es dann um Obertöne, die entstehen, je nachdem, wo du das Monochord spielst. Das ist ein extrem tolles Erlebnis, da drauf zu liegen.
Ach, schön. Ja, ich habe das schon mal gesehen, aber schick mir das.
Mach ich unbedingt. Mhm. Und ich werde es auch hinten ranpacken an diese Episode, sodass der geneigte Hörer sich das anhören kann. Und was du sagst mit der Intention, das ist was ganz Wichtiges. Eine Freundin von mir hat mal ihr Kernprinzip, wie sie in Therapie geht, so gesagt, I just swipe my ego away. Und das ist genau der Punkt. Also in dem Moment, wo du das Ego einfach mal kurz zur Seite machst, hast du Zugriff zu einer Energie, die in dir ist. Und dann spricht das durch dich. Also da kommst du auch auf Zusammenhänge, die würdest du mit dem Verstand nicht erarbeiten können. Und dann fließt das Ganze. Ich habe kürzlich eine Hypnose begonnen, kurz eine halbe Stunde vorher mit der Patientin gesprochen und die hat schon ganz, ganz viel Erfahrung in meiner Praxis und ich habe dann einfach nur eine Klangschale genommen aus dem Schrank, habe gesagt, Trance jetzt. Und dann klang das so. Und die hat sich vorher hingesetzt und hat die Augen zugemacht und überhaupt kein Shishi, keine Induktion, wie man das in den Kursen lernt und so. So einmal draufgeschlagen und dann war es genau richtig. Aber weil wir uns ganz lang kennen, weil ich weiß, wie funktioniert so ihr innerer Rhythmus und weil sie auch weiß, wie funktioniert das, wenn ich was mache und so. Das ist genau das. Du gehst so in Sync, tunst dich ein mit dem Gegenüber und dann entsteht was Neues.
Ja, ganz genau. Ja, sehe ich sehr ähnlich. Und vielleicht für die Zuhörer, wahrscheinlich, wenn sie deinen Podcast länger verfolgen, dann wissen sie auch, mit dem Ego was anzufangen. Das sind ja so große Begriffe, die auch viel Ablenkung bedeuten können auf dem Weg, sich zu finden. Und viele spirituelle Lehren wie die Kabbala oder auch andere Lehren, auch im Buddhismus, ne, die verteufeln so ein bisschen das Ego, ne? Und also vielleicht für meine Definitionen, in dem Moment, wo man bemerkt, dass man nicht der Verstand ist. Also in dem Moment, wo der Verstand irgendetwas spricht, und in dem Moment merkt man, oh, das war ein Kommentar, das war ja gar nicht ich. Das war jetzt ein Kommentar, der da jetzt gekommen ist. So wie Leute, die dann bisschen erregter sind. Das kann ja dann auch in Gradienten zur Paranoia, Schizophrenie und so weiter gehen, dass man Stimmen hört. Manche sind suggestiv, manche imperativ. Aber in dem Moment, wo man diese Trennung gemacht hat, das ist für mich der Beginn. Das ist für mich die Erleuchtung. Weil in dem Moment hat man erfahren, ich bin Bewusstsein und ich beobachte meinen Verstand, der vorgibt, ich zu sein und der mein Leben ständig kommentiert. Und diesen Strom an Gedanken, den kann ich beeinflussen, indem ich zum Beispiel meine Aufmerksamkeit woanders hinlenke, auf den Atem.
100%. Ja. Atem ist für mich das wichtigste Tool.
Und das ist für mich so einfach dann auch die Unterscheidung. Ne? Das Ego ist der Verstand, der versucht, uns in dieser Welt am Leben zu halten. Das ist biologisch, sind wir trainiert zu unterscheiden, zu urteilen. Ja? Lieber auf Angst zu pochen als auf Liebe, weil wir überleben wollen. Und das ist ein wichtiges Werkzeug. Man muss es auch nicht irgendwie wegkriegen, aber man sollte ihn ein bisschen erziehen, dass er nicht die ganze Zeit das Leben voll labert mit irgendwelchen negativen Sachen. Und je ruhiger er wird, desto mehr ist Raum, dass wir uns verbinden können und dass irgendetwas aus dem hervorkommt, was ich noch nicht weiß, was du noch nicht weißt. Und es kann sein, dass aus mir etwas kommt, was ich sage, oder aus dir. Das passiert dann.
Ja, ich halte es für ganz wichtig, das auch respektvoll zu sehen. Diese Angst hat uns ja überleben lassen die letzten vielen Millionen Jahre. Mhm. Und wir sind verdrahtet dafür, eher ängstlich zu sein. Weil die ganzen tollkühnen Vorfahren, die wir hatten, die sind gar nicht so alt geworden, dass sie sich fortpflanzen konnten.
Ja, genau.
Deswegen kann ich da meinem Geist oder meine Gehirnstruktur auch gar keinen Vorwurf machen. Das ist die Basis dafür, dass ich überhaupt da bin. Und dann kommt aber sicherlich noch ein Phänomen dazu, was wir in Deutschland haben, the German Angst. Das ist ja schon nochmal eine besondere Ausprägung, die halt damit zusammenhängt, dass wir das letzte Jahrhundert emotional noch nicht verarbeitet haben. Und das macht sich jetzt bemerkbar, weil es Leuten schlecht geht.
Ja, und das muss geheilt werden. Also auch kulturell, aber auch kollektive Traumata. Und es war nicht nur für die andere Welt und für einige Gruppen, es war auch für die Deutschen ein Trauma. Und das nicht nur über einen Weltkrieg, sondern über mehrere. Und was die auch erdulden mussten zum Überleben. Und dann natürlich auch, dass die eigene Identität wieder stolz drauf sein dürfen, ne? Und das so langsam, dass das kommt. Das war Anfang 2000, ich glaube, da war eine Weltmeisterschaft, und da habe ich das erste Mal wieder deutsche Flaggen gesehen. Da habe ich gedacht, wow, na endlich. die haben einfach Angst gehabt oder so ein schlechtes Gewissen, und es muss alles geheilt werden, natürlich. Ja.
Ja. Ja, auch als das sind ganz subtile Effekte, als wir zum Beispiel die ersten Flüchtlingstracks nach Deutschland hatten. In Sachsen war das ja ganz furchtbar für ganz viele Leute. Und wenn du aber guckst, ganz viele von denen sind eine Generation vorher auch dahin migriert. Die heißen dann irgendwie Podolski oder sowas. Also das sind ganz viele so slawische Namen. Und dann denkst du, sag mal, ihr könnt doch nicht sagen, dass Migration doof ist, wenn das die Basis für euer Hiersein ist. Aber das hat natürlich was damit zu tun, dass dieses Trauma noch nicht verarbeitet ist. Und dann schlägt das halt um. Und dann ist halt kein Platz für Liebe, wenn das Trauma noch nicht verarbeitet ist. Das empfand ich damals als sehr, sehr seltsam. Ich habe zum Glück dann irgendwann diesen Zeitungsartikel gesehen, der mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass das halt einfach deren eigene Migrationserfahrung ist, die noch nicht verarbeitet ist. Vorher habe ich sehr abschätzig dahin geguckt, was auch nicht gerechtfertigt ist, aber was mein erster Reflex war. Ich dachte, was wollt ihr denn? Ihr habt doch gar kein Problem. Bei euch wohnen gar keine. Ja, was ist das denn? Aber mit dem, dass ich verstanden habe, dass sie ihr Trauma einfach damit aufbricht, ist es dann wieder okay.
Ja, also du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an, generell in der Herangehensweise. Ne? Du sagst, dass wo du stehst, du machst dein bestes Urteil, versuchst doch natürlich nicht zu urteilen, aber wir sind, wie wir sind da, wo wir stehen, aber du bist doch offen, daraus zu lernen, und wenn du eine andere Perspektive gekriegt hast, warum diese Menschen so und so gerade sind, dann kriegst du Mitgefühl, ne? weil du es verstehst, weil du denkst, in ihrer Rolle wäre ich vielleicht genauso. Und das ist ja auch dieses Prinzip des Weges, näher einander zu kommen, ist, dass wir die Andersartigkeit der anderen immer mehr als Illusion sehen, aber nicht, weil wir jetzt sagen, oh, wir sind alle eins. Natürlich, durch das Spüren der Verbindung, durch das Spüren des Herzens der anderen, werden die weniger fremd, aber indem wir versuchen, miteinander zu reden und deren Perspektive auch wirklich zu verstehen, das merkt man ja bei manchen Patienten auch, die sind an sich mitten im Leben stehend, erwachsen, und die verhalten sich so komisch und so paradox in einigen Situationen, wo ich mir denke, siehst du das nicht? Und es geht aber nicht anders. Und da zu urteilen, na, warum sind die nicht so weit? Na, das ist in deren Perspektive. Und wenn man dann mal in den Kern geht, merkt man, oh Gott, was für eine Kindheit. Ja, dass die überhaupt überlebt haben, ist ein Wunder. Ja. Und das ist ja auch dieser Weg, den du beschreibst, dass wir sind da, wo wir sind. Wir haben Informationen, wir sind alle vernetzt wie noch nie in dieser ganzen Welt. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, indem wir einander zuhören und indem wir uns als eine Menschheitsfamilie sehen mit Bedacht und auch mit Vorsicht zu urteilen und eher auf der sicheren Seite, wir sind eins, lass uns irgendeine Lösung finden, dass wir da einfach einander näher kommen.
Wie würdest du das dann einbringen in deine Arbeit mit Patienten? Es klingt ja total edel, was du gerade beschreibst, aber auch ein ganz kleines bisschen abstrakt.
Genau, also das vielleicht ganz kurz dazu und dann zur Musiktherapie, weil das ein wichtiges Element ist.
Ja.
Letztendlich ist es eine Frage der Disziplin. Wenn ich mich mit jemandem treffe, weiß ich nicht, was passieren wird. Und ich weiß auch nicht, wie das Gespräch wird. Und ich habe auch aufgehört, vorher mir zu überlegen, was ich mache oder was ich sage. Weil das im Prinzip wieder der Verstand ist, der das planen möchte, sondern ich versuche, so präsent wie möglich im jetzigen Moment zu sein und dann zu gucken, was für Themen kommen. Manchmal kommt der Klient oder der Patient, die Patientin mit einem bestimmten Thema, das überhaupt nicht erwartet hätte. Das ist ganz neu. Also und manchmal ist es aber auch so, dass ein Gefühl da ist, ne? Entweder bei mir oder bei der Person, und ich spreche das dann einfach an. Ne? Ich fühle gerade das und das. Ist es meins? Ist es ihres? Was resoniert da irgendetwas? Und dann kann man eigentlich nichts weiter machen, als wach zu sein und sich dafür zu öffnen, dass eine tiefe Verbindung passieren kann. Und ob die dann passiert bei dem Mal oder nicht, das kann man zwar den Weg bahnen, aber man kann das nicht hervorrufen. Zumindest ich nicht. Und was aber manchmal passiert, ist, dass im Gespräch, es wird immer lockerer und immer vertrauter, die Menschen lachen mehr und mehr fühlt sich so an im therapeutischen Gespräch, als wären wir Leute, die einander wirklich vertrauen wie eine Familie. Und in diesem Vertrauen passiert es manchmal, dass diese Verbindung so stark wird, dass man entweder im Fühlen oder in den Augen der anderen, als ob man seinen Bruder, seine Schwester, in der Art sieht, ne? Auch wenn es nur von Blitz aufblitzen ist. Und das ist für mich eigentlich der Moment. Ne? Das ist ein Geschenk, wenn das passiert, und es ist auch wahnsinnig heilsam.
Da challengest du natürlich das hierarchische Gefüge im Krankenhaus extrem.
Mhm. Mhm.
Wie lässt sich das einbetten? Oder kannst du das nur in deiner Praxis machen?
Also dieser Clash, als ich 2012 zurückgekommen bin, der war schon sehr groß. Und ich bin ja nicht nur damit zurückgekommen, sondern ich hatte dann mit Musiktherapie nach der Taketina-Methode von Reinhard Flatischler, sehr tiefgründige Musiktherapie-Methode, die ich auch weiterhin praktiziere.
Sehr rhythmische Methode auch.
Ja, ja, und also ich kann es nachher mal kurz erklären, das funktioniert auf so vielen Ebenen, das ist toll. Und das Zweite ist, ich habe auch eben die Akupunkturausbildung gemacht, aber das Dritte, ich habe Karl Metzler, heißt er aus Freiburg, das ist ein Schauspieler und Pantomime-Darsteller und der macht eine Weiterbildung für Clowns. Und da habe ich mehrere Seminare gemacht und er spricht über die Grundbewegungen der Beziehung. Also er hat quasi jede Art von Bewegung, zum Beispiel raumschaffend, ne, oder zielgerichtet oder fließend, ne, oder nach innen gekehrt, hat er in Bewegungen gemacht. Und damit stellt er Beziehung her, aber zeigt auch Seiten, wenn man zum Beispiel eifersüchtig ist, dass jemand besonders selbstbewusst ist, ne, als Clown, dann geht man besonders selbstbewusst als Clown vor, ne, und spielt das mal. Wie fühlt sich das an? Und darüber habe ich auch ganz viel mit Patienten gemacht. Und ich bin teilweise mit meinem Kittel und einer Clownsnase durch die Klinik gegangen und alle fanden es lustig, Patienten fanden es toll, aber ich habe keinen Respekt als Arzt mehr gehabt. Ne? Es war der Bespaßer, der Clown ist wieder da. Und dann habe ich gemerkt, Ali, hier kannst du es nicht machen. Also vielleicht in Einzelsitzungen, aber hier musst du erstmal der Mediziner sein. Und so habe ich alles, was ich so an bunten Sachen habe, relativ weit bis auf die bunten Socken, die sind geblieben. Die trage ich weiterhin als Zeichen. Habe ich alles zurückgefahren und hab mir gedacht, okay, wenn du solche Sachen machst, musst du noch besser und noch klarer und noch genauer in der Schulmedizin sein, damit du den Respekt da kriegst.
Ja.
Und da habe ich schon viel, viel zurückfahren müssen. Ne? Und war deine Frage damit beantwortet?
Ja, sehr weit. Ja. Es ging mir darum, wie klappt das in diesem System Krankenhaus?
Ja, inzwischen klappt es gut, muss ich sagen. Inzwischen ist es so, dass die sagen, okay, der Ali, der ist ein bisschen speziell, aber der macht zuverlässige Arbeit und der belastet uns nicht mit diesen Sachen. Ne? Der macht es halt in seinem Kämmerchen und genau, so habe ich meine Nische gefunden, wo ich auch die Spezialsprechstunde Integrative Medizin seit 2014 leite, wo Patientinnen und Patienten mit bestimmten Erkrankungen kommen können, also mit vielen Erkrankungen gibt es kaum jetzt Grenzen, und wo ich eben naturheilkundlich und auch viel mit Achtsamkeitsarbeit, was du ja auch sicherlich machst, arbeite. Und zudem habe ich eben noch eine Privatpraxis, wo ich dann noch ein bisschen weitergehen kann. Also viele der Sachen, manchmal, ja, denke ich mir, wenn die bereit sind, dann können die mal in die Privatpraxis, weil man dann, da sind die Hände nicht gebunden. Ne? Genau, und da geht es meistens dann auch tiefer, aber da geht es meistens dann um psychologische oder psychotherapeutische Sachen.
Was ist denn Heilung dann für dich, wenn du mit Krebspatienten arbeitest? Die haben ja oft wirklich strukturelle Veränderungen des Körpers, die manchmal überhaupt nicht umkehrbar sind. Das ist ja was anderes als eine Lungenentzündung. Da schmeiße ich halt irgendwas rein und dann wird die Lunge wieder gut. Und vielleicht haben die dann noch 3 Monate Reizhusten. Aber jetzt hast du Patienten, wo eine strukturelle, bösartige manchmal Veränderung ist. Das ändert ja die ganze Biografie. Das ist aber auch das ist als Krankheit super interessant, weil das Zellen des Körpers sind, die da entarten. Das hat also auch ganz stark was mit der Identität und mit Körpergefühl zu tun und mit Vertrauen in den Körper. Und was würdest du denn in der konkreten Situation, aber ganz allgemein, als Heilung ansehen? Das muss ja nicht zwingend sein, dass alles wieder weg ist, eine Restitutio ad integrum entsteht, sondern das kann ja auch sein, einen Umgang zu finden mit dem, was da ist, und dann einen Sinn im Leben und es biografisch einzubetten. Welche Prozesse passieren denn da bei deinen Patienten und wann fühlen die sich wieder heil und wann hast du das Gefühl, jetzt geht's dir wieder gut, unabhängig davon, was der Körper sagt?
Ja, sehr wichtig und sehr, sehr interessant. Also, ich selbst sehe Heilung tatsächlich onkologisch. Ne? Das heißt, wenn der Tumor weg ist und man nicht mehr sich Sorgen machen muss, dass der wiederkommt. Aber das, was du ansprichst, der psychische Reifeprozess, den jeder Schicksalsschlag, sei es der Verlust eines Geliebten, schwerer Unfall oder eben eine Krebserkrankung, die sind ja sehr belastend, aber die sind auch, die haben was Tieferes. Und zwar ist das in der Regel das erste Mal, dass jemand tatsächlich, dass eben jemand bewusst wird des potenziellen Todes und der Vergänglichkeit des Körpers.
Was und, super und wichtig ist als Erkenntnismoment.
Was total wichtig ist, weil viele Leute haben das dann im Sterbebett irgendwann mit 80, 85 oder gar nicht. Sie verleugnen das, bis sie den letzten Atemzug gemacht haben. Und es ist natürlich ein Schicksalsschlag, aber für die Leute, die dann auch gut rauskommen, ist es ein Privileg, weil die dann in frühen Jahren, vielleicht mit 30, mit 40, mit 50, diese Erfahrung machen. Und das ist ein psychologischer Tod. Man muss sich mit dem Tod auseinandersetzen. Und diese Auseinandersetzung ist ein sehr, sehr wichtiger, aber auch harter, einer der härtesten psychologischen Prozesse. Und wenn man diese Arbeit dann begleitet, dann kann es sein, dass die Leute da auf der anderen Seite viel weiser und viel leichtfüßiger rauskommen, optimistischer, netter, aber auch klarer. Also ich habe Patienten da, die bewundere ich, die dann irgendeine nicht heilbare Krebserkrankung haben und dann in so einer palliativer Situation. Das heißt, man therapiert sie zwar, aber man weiß, wahrscheinlich wird man keine Heilung im onkologischen Sinne, also erreichen, dass der Krebs weg ist, dass die immer weniger rigide werden, dass die klar ihre Meinung sagen, aber auch Dinge verzeihen und Dinge nicht mehr so wichtig nehmen. Ne? Und das sind eben auch diese potenziellen Geschenke, die das mit sich bringt. Was bringt diese Krankheit? Ne? Für mich zum Beispiel, damals hat sie gebracht, dass ich mal ein halbes Jahr reflektieren durfte. Ja? Und dann auch wieder eine Sicht bekommen hat, wie wichtig die Schulmedizin ist mit der Antikörperspritze, die ich seither bekomme. Ne? Ich war ja im Lala-Land, wo Geist heilt alles. Ja? Und ich glaube, das ist prinzipiell weiterhin möglich. Ich habe es so noch nicht erlebt. Aber das hat ganz viele Aspekte gehabt. Und man kann zum Beispiel aus so einer Erkrankung aussehen, okay, ich habe wahrscheinlich oder vielleicht nur noch ein paar Jahre, ein paar Monate, ein paar Wochen, wer weiß, was mache ich denn jetzt? Und das ist so ein ähnlicher Prozess, den ich auch damals hatte, als ich dann angefangen habe, bunte Sachen zu tragen und in die Welt zu gehen. Was mache ich mit meiner Zeit? Vielleicht ist sie morgen vorbei. Vielleicht habe ich noch zwei, aber wer weiß das? Und das macht zwei Sachen, nachdem man die Sachen gut verarbeitet hat. Es bringt den Fokus mehr und mehr auf das Hier und Jetzt.
Ja.
Und nicht mehr so in die Zukunft. Was wird sein? Wie ist mit der Krankheit? Und dann aber auch, wir haben ja eine gewisse Kapazität an Energie, sei es Geld, sei es Zeit, sei es Aufmerksamkeit, körperliche Arbeit, die wir pro Tag investieren können und uns auch wieder regenerieren können. Wenn wir darüber hinausgehen, gibt es irgendwann Burnout. Und wenn wir da drunter sind, ja, da können wir damit spielen. Und viele der Leute, die merken dann erst, ach, alle zwei Wochen sehe ich den und den von der Familie und jedes Mal gehe ich danach raus und zwei Tage brauche ich wieder, um mich zu erholen und wieder gut gelaunt zu sein. Ja, warum mache ich das? Ich höre sofort auf damit. Und das sind so praktische Dinge, die man da rausholen kann, auch wenn man nicht geheilt ist, dadurch, dass man den Fokus der Energie auf das, was am meisten Liebe für einen selbst bringt und am meisten Leidenschaft in einen hervorruft und die Fokussierung auf das Hier und Jetzt. Und das ist eine Art spirituelle Heilung, denn letztendlich, wenn du deine Schmerzen kontrolliert hast im Hier und Jetzt und deine anderen Nebenwirkungen und auf die Dinge achtest, die dir am Herzen liegen, was auch die Dinge sind, die die meisten Leute am Sterbebett sagen, dass sie bereuen, nicht genug getan zu haben, ne? Dann bist du auch im Prinzip geheilt, weil der Tumor nimmt kaum noch Raum in deinem Bewusstsein, in deinem Hier und Jetzt ein. Du erfährst immer wieder mal von dem, wenn du zur Therapie gehst, gibt natürlich auch schwerere Nebenwirkungen, aber mehr und mehr lebst du im Hier und Jetzt, bis irgendwann das Hier und Jetzt nicht ist. Und dann hast du nämlich auch dieses ganze Drama mit der Zukunft, die Krankheit wird das und das machen, was passiert da und so weiter, das hast du weg.
Tatsächlich habe ich viel Respekt gehabt, bevor ich damals in die Onko gegangen bin, weil ich dachte, da sterben ja ganz viele. Aber was ich erlebt habe, war, dass es die angenehmsten Patienten waren, die ich überhaupt in meiner ganzen Karriere gesehen habe. Ich empfand zum Beispiel Cardio viel, viel anstrengender. Ein Patient mit einer Herzinsuffizienz hat, wenn es hochgradig ist, die gleiche Lebenserwartung wie viel Krebs, also das ist auch so irgendwie 5-6 Monate noch. Aber die sind total biestig, weil du sagst ihnen dann, ja, pass auf, du kannst es vielleicht noch ein paar Wochen rauszögern, wenn du das, das, das und das weglässt. Und dabei zählst du alles auf, was ihnen Spaß macht. Mhm. Und das ist ein ganz anderer Schnack, als wenn du mit einem Tumorpatienten sprichst. Und du hast es damals mal gesagt, da hatten wir eine ganz junge Patientin mit irgendeinem flüssigen Tumor. Und du sagtest, die ist jetzt 52 Wochen bei uns und die wird ganz viel anstrengende Sachen haben, aber wir machen das zusammen. Und das ist ein ganz krasser Punkt, glaube ich, in diesem das ist ein sehr existenzielles Verletzlichsein, wenn du mit so einer Erkrankung da hinkommst. Gerade junge Menschen, da geht es darum, können wir jetzt irgendwie noch Eizellen oder Sperma für spätere Kinderwünsche irgendwie frieren? Und also wirklich sehr, sehr weitreichende Entscheidungen, die in ganz kurzer Zeit getroffen werden müssen. Und alles, was an Träumen vorher da war, auch an Illusionen, wird halt sehr in Frage gestellt oder einfach zur Seite gefegt. Mhm. Und danach hat der Mensch die Möglichkeit, sich wieder neu zu konstituieren. Aber es ist disruptiv für das ganze Leben. Ja. Und du hast ja gerade das schon angedeutet, das ist ja so eine Art Memento Mori, also eine ganz alte stoische Vorgabe. Bedenke, dass du sterblich bist. Und es gibt inzwischen ganz viele Tricks, daran zu kommen. Also zum Beispiel die Frage, wenn ich noch 6 Wochen hätte, was würde ich in der Zeit machen? Oder habe ich heute so gelebt, dass es okay wäre, dass das mein letzter Tag wäre? Oder diese Überlegung, du hast 4000 Wochen und das dann abzuhaken auf dem Poster. Und bei all dem geht es darum, sich immer wieder bewusst zu machen, das wird zu Ende sein. Und dieses Bewusstsein für die Endlichkeit des Lebens, dadurch kommt eine ganz, ganz, ganz bedeutsame Ressource, die du auch schon mehrfach heute angesprochen hast. Dadurch ist Liebe erst möglich. Wenn wir unendlich lang leben würden, dann wäre die Liebe völlig unbedeutend, weil das alles inflationär wäre, die Nähe zum anderen. Weißt du, wenn ich jetzt nicht mit dir sprechen würde, ich könnte in 100 Jahren mit dir sprechen. Es hätte keine Bedeutung, dass ich mich jetzt gerade mit dir unterhalte. Wenn ich jetzt nicht mit meiner Frau zusammen wäre, ich könnte in 200 Jahren mit dir zusammen sein. Wir würden beide ewig, es wäre doch völlig egal. Aber dadurch, dass wir endlich sind, haben wir überhaupt erst das Bewusstsein, dass Liebe entstehen kann. Und ich glaube, dass das die wichtigste emotionale Erfahrung sein kann, die wir als Menschen in diesem Leben machen, dass Liebe da ist, weil die wäre das Antidot für die Angst.
Genau, es gibt nur die zwei Kräfte.
Ja,
so ist es. Wenn man das so zusammenfasst, es gibt nur die treibenden Kräfte oder die irgendwie zur Handlung bewegen, aber auch motivieren oder nicht, sind eigentlich im Prinzip, wenn man es reduziert, Angst oder Liebe.
Ja. Ja. Total. Also das Gegenteil von Angst ist ja auch nicht Angst, sondern das Gegenteil von Angst ist ganz sicher Liebe.
Ja, also da variieren ja die Systeme. Jetzt würde vielleicht ein klassisch geschulter Schulmediziner uns widersprechen, aber ich glaube, in dieser Definition können wir da zumindest gut gehen. Ja, ein ganz wichtiger Punkt, denn das bringt mich zu einem weiteren. Also wenn wir unendlich lange leben würden, dann wäre kein Moment mehr so einzigartig oder nicht wiederholbar in der Regel. Aber das Zweite ist eben auch dadurch, dass es endlich ist, haben viele Angst, sich völlig zu öffnen und den anderen so unglaublich zu lieben, weil die Verlustangst das verhindert. Und das ist auch so was Elementares, dass man erstmal verarbeitet, okay, das Leben ist endlich, das heißt, ich sollte die Leute schätzen. Ich sollte den Leuten, wenn ich jetzt sterben würde, und ich habe irgendwie 10 Leute, mit denen habe ich ein schlechtes Verhältnis und bin irgendwie zu stur, zu sagen, hey, lass uns doch mal wieder Frieden schließen. Ja, und wenn ich dann sterben würde und denen hätte ich das nicht gesagt, wäre es okay für mich oder kann ich jetzt aus dem raus? Und natürlich auch die Liebenden. Wenn es jetzt eine Gelegenheit gibt, mit meiner kleinen Tochter Zeit zu verbringen und ihr einfach zuzugucken, wie sie denkt, was sie malt, wie sie die Welt sieht, das ist so einzigartig. Und ja, je mehr ich mich dem hingebe, je mehr ich mich dem öffne, dass ich sie liebe und dass ich sie vermissen werde, wenn sie vielleicht irgendwann weg ist oder wenn ich irgendwann weg ist, umgekehrt, desto schwerer wird es einen auch treffen in der Regel.
Ja, du machst dich total verletzlich, wenn du liebst.
Ja. Und das Interessante ist, mit der Zeit ist das erste Mal wenn irgendwas dann passiert, so eine Trennung zum Beispiel, man ist in der Liebe, kommt der Reflex in der Regel zuzunehmen. Und mehr lernt man, das Herz immer größer zu machen. Das heißt, in diesem Schmerz das Herz offen zu halten und diesen ganzen Schmerz zu verarbeiten. Und man kommt immer tiefer und entdeckt auch mehr Menschlichkeit darin, einfach weil das Herz offen bleibt, egal was für Verluste kommen. Und dann kann ich aber auch viel, viel mehr aus dem Jetzt herausholen. So ein Kind zum Beispiel, ne, das spielt im Hier und Jetzt, das liebt, das weint, das schreit, das rennt, das hüpft, das macht einfach, das ist im Hier und Jetzt. Da gibt's kein, oh, werde ich noch so und so lange leben oder wie viele Wochen habe ich, sondern das ist im Hier und Jetzt und das liebt und das weint, wenn da die Trennung ist. Und wir können immer mehr dazu zurückkommen, ne? Und wir können natürlich unsere Emotionen ein bisschen besser regulieren als ein Kind. Aber es heißt nicht, dass wir sie innerlich regulieren müssen, sondern wir können innerlich alles fühlen. Wir können total offen sein. Und das heißt natürlich auch, wenn man dann mit onkologischen Patienten ist, weil du das angesprochen hattest mit dem, wir sind ein Team und wir gehen da durch, dass wenn man die Leute so nah an sich ranlässt, dass es einen echt mitnimmt, wenn die Therapie nicht so gut läuft. Ja, und ich muss mir oft die Tränen verkneifen, während ich mit Leuten spreche. Auch bei rührenden Sachen, aber auch wenn ich sehe, ach, das klappt nicht und das Leid, das ich da mitkriege. Und da ist auch wieder etwas, genauso wie mit der Angst, sich zu öffnen, wo viele Kolleginnen und Kollegen sich lieber das Herz verschließen, weil es zu schmerzhaft ist, sarkastisch oder zynisch werden und dann, ja, irgendwie kälter werden. Ja? Und das merken ja auch die Leute.
Ich denke, viele lernen im Studium nicht, ich habe das sicher auch nie im Studium gelernt, es gibt einen Unterschied zwischen Mitleiden und Mitfühlen. Und viele haben Angst davor, mitzuleiden, weil dann wirst du handlungsunfähig. Dann kannst du nicht mehr deiner Rolle entsprechen. Ist aber auch unangenehm, handlungsunfähig zu werden. Und das hat aber mit Mitfühlen überhaupt nichts zu tun, sondern Mitfühlen bedeutet all das, was wir heute schon besprochen haben, eben den anderen mit einem Herzen wahrnehmen und zu sehen, was ist denn das, was ihn gerade bewegt? Welche Bedürfnisse sind denn da? Zu wissen, was ist in der Anästhesie, habe ich das gehabt, zu wissen, dass jetzt ein Teil in der OP kommt, der mehr Schmerzen macht und dann vorher schon ihm was nochmal einzuschenken, obwohl die Narkose gerade läuft, aber zu wissen, der wird gleich mehr Bedarf haben. Und das ist ja symbolhaft. Das kann ich in allen anderen Sachen auch haben. Im Gespräch kann ich auch wissen, der wird jetzt in 5 Minuten mehr Bedarf haben für einen sicheren Raum. Na, dann kann ich noch Ressourcen aufbauen.
Ja, genau.
Sehr gut. Das ist Mitfühlen. Und da bin ich aber, fühle ich mich dann schon kompetent. Das ist kein Verlust der Situation. Und das ist kein Hineinfallen in ein Mitleiden.
Ja, absolut, absolut. Und so wichtig, weil du sozusagen eine weitere Ressource oder ein weiteres Werkzeug deiner Sinne nutzt, die meisten nicht nutzen. Indem du nämlich einfach alles fühlst, den Raum, die Leute um dich herum, fühlst du in der Regel manchmal sogar, bevor die selber fühlen können, weil die einfach mit ihrem Körper schlecht verbunden sind, bis es ins Bewusstsein kommt, was die brauchen werden. Und du kannst dann schon die Ressourcen vorbereiten. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, sehr schön, ja.
Ja, das ist was, das ich früher überhaupt, ich hatte keinen Zugang dazu. Ich dachte, ich kriege das alles schön im Kopf hin. Und ich war also extrem kopffixiert. Und dann hat ein spiritueller Lehrer mir Sachen erzählt über Hellfühligkeit. Und ich, was will der mir denn gerade erklären? Aber die Beispiele, die waren dann schon klar. Also wenn ich in den Raum reinkomme, spüre ich natürlich sofort, wie die Stimmung ist. Mhm. Du musst überhaupt nicht wissen, was wurde als letztes gesprochen. Du kommst rein und denkst, na, es ist tight hier. So. Die Leute drücken das nur weg, weil sie sagen, das kann ja nicht sein, dass ich so ein Gefühl habe. Aber wenn du irgendwann mal gelernt hast, so zwischen deinen Wahrnehmen, also wie es dir geht und dem Wahrnehmen des Raumes oder der Situation oder des Gesprächs zu unterscheiden, dann geht es sehr, sehr gut. Ansonsten, wenn es nicht so ist, dann ist es natürlich extrem verwirrend. Dann komme ich in den Raum rein und denke so, wieso geht es mir jetzt schlecht? Oder ich spreche mit jemandem und denke so, wieso geht es mir schlecht? Aber eigentlich geht es dem total schlecht. Und wenn ich das dann als Tool hinbekomme, dann ist es extrem hilfreich.
Das ist super. Und da öffnen sich ganz andere Welten. Also ich würde sagen, das ist eine zweite Welt, die ebenbürtig der anderen Welt ist sogar. Also alle anderen Sinne zusammen sind vergleichbar mit dieser anderen Welt. Die ist so vielschichtig auch. Ja, sehr cool. Und das erinnert mich jetzt auch noch an eine Sache, also nach chinesischer Medizin gibt es ja verschiedene Konstitutionstypen. Ja, und ob man jetzt aus der griechischen Medizin Konstitutionstypen, Galle-Typ oder sowas oder chinesischen sieht, letztendlich geht es, glaube ich, um eine Kategorisierung einer gewissen Grundenergie. Ne? Ist jemand eher träge? Ist da jemand eher im Außen? Ist da jemand eher im Innen und kontrahierend? Oder ist jemand hier auf Krawall oder leicht auf Krawall? Und zum Beispiel die Leute, die ein Herztyp sind aus der chinesischen Medizin. Wir sind ja aus Sicht der chinesischen Medizin, sind wir energetisch und wir sind auch nicht getrennt von der Umwelt oder den anderen. Und diejenigen mit dem Herztyp, die können nicht unterscheiden zwischen anderen und sich. Also die sind so verbunden, dass sie quasi alle Emotionen, die im Raum sind, fühlen, als wären es die eigenen. Und die sind natürlich verwirrt. Ja? Gerade wenn das als Kind passiert und dann kommt man rein und plötzlich, wenn die Eltern gerade gestritten haben, fühlt man diese Energie und dann ist man wütend auf die Eltern irgendwie, weil man unbewussten Groll gegen die hat, dass die einen so fühlen lassen. Und dann ist man vielleicht ein unartiges Kind, kriegt dann vielleicht noch Schläge, ja. Und dann versteckt man das, weil man merkt, immer wenn ich das gefühlt habe und irgendwie ausgedrückt habe, ja, dann habe ich einen auf den Deckel bekommen und dann verschüttet das. Und dabei ist eigentlich es eine wunderbare Gabe, wenn man dann lernt, dass man auch kontrollieren kann, wie weit bin ich beim anderen. Und das ist ja auch dieses Mitleiden oder Mitfühlen. Du kannst in den anderen gehen und er sein oder sie sein, dann hast du Mitleid, dann leidest du wirklich mit oder mit Gefühl bleibst bei dir, du weißt, wie du dich fühlst und du bist beim anderen. Und dadurch entsteht nicht nur dieser Raum, sondern dadurch können diese Gefühle da sein, aber die haben ein bisschen Abstand zu dir, die vereinnahmen dich nicht. Du kannst sozusagen mit einem trotzdem nüchternen, aber fühlenden Blick drauf sein und diese Perspektive überträgt sich manchmal auch auf den Klienten oder auf die andere Person und dadurch wird das Gefühl auch nicht mehr so überwältigend. Und so langsam kann man dann spielen und das ist auch diese Clown-Therapie, wo man mit bestimmten Bewegungen sozusagen den Leuten erklären kann, hier kann ich Raum machen, ja? Weg, ja? Einfach nach vorne mit beiden Händen oder zurück. Und da kann man ganz, ganz viel nur in dieser Wahrnehmung der Achtsamkeit oder Aufmerksamkeit, wo ist meine Aufmerksamkeit? Ist sie nur im Außen, ist sie nur im Innen? Damit kann man schon so viel im Leben der Leute verbessern, ja? Wenn denen das mal bewusst wird.
Ich arbeite ganz viel mit Archetypen in der Therapie. Das ist ja letztlich auch wieder das Gleiche. Ein Herztyp ist ein Liebender vom Archetypus. Und Jung hat damals ganz viel dazu geschrieben und darauf basiert dieses. Und es geht genau darum, erstmal zu erforschen, was ist denn überhaupt das, wo ich herkomme? Was ist meine Hauptenergie? Und dann heißt es ja nicht, dass das ein schicksalhafter Verlauf ist. Das ist so, oh Mensch, doof für dich jetzt, du bist ein Herztyp, das wird einfach bis ans Ende deiner Tage kacke sein, weil du nie genau weißt, ob du gerade selber spürst oder jemand anderes, sondern das heißt, hier hast du was, das kann dich gerade mal challengen, aber das ist auch eine wahnsinnige Ressource und du kannst es nutzen und das ist der Punkt, du darfst das entwickeln, du darfst da was draus machen. Es ist erstmal, wie es ist, aber dann wird es eben, was du draus machst. Ganz und das wird weiterhin der Archetyp sein, in dem einer vielleicht in den er zurückfällt, wenn Stress ist oder so, einfach weil er sich da am meisten wohlfühlt. Aber das heißt nicht, dass er da drin gefesselt ist, sondern dass er von da aus dann die Welt entwickeln darf.
Genau, genau. Und ein weiterer Aspekt dazu ist, dass wir zum Beispiel wie in diesem Beispiel, wo die Person als Kind dann geschlagen wurde, weil sie diese Gefühle ausgerückt hat, die sie von den Eltern gefühlt hat und dann sich verkriecht, dass wir alle mit einer bestimmten Gabe, einer einzigartigen Gabe, einer einzigartigen Perspektive, die Welt zu sehen, auf diese Erde kommen. Und ja, und einer meiner Hauptpunkte, sowohl in meiner Musik als auch in der Therapie, ist, den Leuten, die Leute zu ermutigen, auf den Weg zu gehen, das zu finden. Und das zu finden, manche sagen, na ja, wieso? Ich habe doch einen Job, ich habe eine Familie. Aber da noch tiefer zu gehen und zu sagen, was ist es denn mit diesen ganzen Gaben, auch wenn vielleicht die Gesellschaft die nicht als solche sieht, sondern vielleicht als Belastung, weil der Herztyp einfach nicht so strukturell und hart arbeiten kann wie der Lungentyp, der einfach die Struktur und die Ordnung liebt, ne, und der Herztyp eher im Sozialen aufblüht. Ja. Vielleicht ist es so, dass sowas, so ein Job besser wäre, dass die Leidenschaft rauskommt, dass diese Gabe, diese einzigartige, die kein anderer so gut könnte, ja? Oder ja, dass die da zum Ausdruck kommt und sich da entwickeln kann. Und in der Regel geben wir uns, glaube ich, in unserer Gesellschaft sehr, sehr schnell und leicht damit ab, naja, wir haben doch alles. Ne? Gerade in einer Gesellschaft wie in Deutschland leben ja in einer wirklich guten sozialen Situation in der Regel, selbst wenn es den Leuten schlecht geht. Und da ist es oft so, dass man nicht weiter gucken möchte. Und wenn man aber all diese Gaben sieht, wie zum Beispiel bin ich hellfühlig oder aber auch andere Dinge, ne? Ich bin nicht sehr strukturiert, mag ich es in Gefahren zu sein, mag ich es zu führen, diese Gaben auch wirklich zu evaluieren, bin ich an der richtigen Stelle? Ne? Bin ich derjenige, der an dieser Stelle mein volles Potenzial lebt? Und es kann 10, 20 Jahre dauern, bis man es findet. Und einer der Kompasse, und deswegen finde ich es auch so an sich so leicht, ist, wenn sich mit dem, was ich tue, mehr Frieden ausbreitet, mehr Freude, mehr Leichtigkeit und letztendlich auch die Leidenschaft geweckt wird, sodass die Arbeit nicht als Arbeit empfunden wird, dann bin ich auf dem richtigen Weg. Und manchmal ist es so, dass es nur kleine Schritte sind, die eher in die Richtung gehen. Da sagt man mal Nein zu diesem Angebot, Ja zu diesen, kleine Entscheidungen über den Tag, über die Wochen, über die Monate. Aber die richten einen langsam immer mehr danach aus, wo man sein will, was man machen will. Und dazu motiviere ich oder das ist einer meiner Anliegen.
Es klappt ja sicherlich ja sehr leicht für die Patienten, aber gelingt es auch, wenn du mit jungen Ärzten und Ärztinnen zusammenarbeitest, kannst du denen dann Bewusstsein machen, das für eine Art Selbstentwicklung?
Ja, aber nicht in einem formalen Gespräch. Also ich habe immer wieder normale Unterhaltungen und ich bin inzwischen keiner, der gerne über Banalitäten spricht. Ich ändere einfach dann auch das Thema und frage dann einfach irgendetwas sehr, also adäquat, aber intimes oder etwas Verletzliches über die Person oder erzähle selber was Verletzliches über mich. Und in dem Moment sind wir automatisch auf einer tieferen Ebene der Kommunikation. Und entweder geht die Person dann raus, indem sie einen Witz macht und sagt, aber da wollte ich jetzt eigentlich nicht hin. Oder sie steigt mit ein. Und dann können wirklich auch ganz tolle Momente kommen, wo wir beide oder eine Person dann also Aha-Momente haben. Und oft ist es gar nicht im Gesagten, sondern in dem kurzen Austausch, ne, wo man den anderen in den Augen sieht. Oder ein kurzes Stillsein, das nach dem letzten Satz zusammen ist, wo man plötzlich merkt, ah, da war da die Verbindung da. Ne? Und dann ist auch wieder weg. Aber das sind so die Sachen, die im Alltag helfen können.
Ja, das ist ganz bedauerlich, dass wir das eigentlich in unserer westlichen Medizin so weit weg haben. Da gehört sicherlich die Aufklärung dazu vor 250 Jahren, aber auch der Wechsel zum Beispiel, dass wir kein Philosophikum mehr haben, wie das früher der Fall war, 2 Jahre erstmal nachdenken, woher komme ich, wohin gehe ich, was kostet's und danach erst mit Patienten arbeiten. Dann kam die Physik auf und haben wir gesagt, jetzt wollen wir uns wirklich mit Wissenschaft auseinandersetzen, als wäre Philosophie keine Wissenschaft, aber dann wollte man eben eine technische Wissenschaft haben und dann haben die Jungs angefangen mit Anatomie und haben Histologie gemacht und haben darüber mit dem gleichen Engagement versucht, den Mensch und die Conditio Humana nachzuvollziehen. Und also bei allem Respekt für Anatomie und Physiologie, aber den Kern des Menschseins greift das nicht, um das ganz vorsichtig zu formulieren.
Ja, also hauptsächlich in der Beziehung. Aber die Beziehung entscheidet ja natürlich auch, warum der Mensch in der Situation ist, wo er ist. Ne? Das wird ja oft nicht berücksichtigt, ne? dass die Umstände dazu führen oft, dass der Mensch da ist, wo er ist oder vielleicht auch zu einem geführt wird, ne? Über das Resonanzprinzip, je nachdem, was gerade für mich oder für die Person dran ist. Auch vielleicht ganz lustig, als Therapeut hast du das vielleicht auch. Manchmal kommen zu dir Klienten oder Patienten, die in einer sehr karikierten Form irgendwas darstellen, was in deinem Leben gerade passiert. So 2 Tage später denkst du so, will mich da jemand veräppeln? Voll. Und dann sieht man es erst. Ah, das mache ich also.
Das und dann auch, solange du mit einem Thema noch nicht klar bist, kommen die ganze Zeit Patienten rein, die dir das Thema spiegeln.
Ja.
Bis du es gecheckt hast und dann kommen diese Patienten nicht mehr. Also es ist völlig irre.
Es ist total irre. Ja, und diese Dinge sind es. Wenn du genug diese Erfahrungen hast, dann gibt es irgendwann keinen Zweifel mehr, sondern da ist dann ein Wissen, dass es eine höhere Verbindung gibt oder irgendetwas, was wir nicht erklären können, das nach einem Ordnungsprinzip funktioniert, das wir noch nicht verstehen, aber das in einer relativ konsistenten Weise immer wieder zeigt, ich bin da.
Ja. Also das System sagt dir, ich bin da.
Ja.
Ja, genau. Ja. Ja. Hm. Ja, da gibt's, glaube ich, ganz wenig Zweifel. Du hast vorhin über Palliativmedizin gesprochen. Ich beschäftige mich ausgiebig in den letzten Monaten mit psychedelischer Therapie. Und das wird sehr spannend, wenn wir mit, also speziell Ecstasy, also MDMA, aber auch Psilocybin, also Magic Mushrooms, sind zwei Sachen, die in der Palliativmedizin schon verwendet wurden und unglaublich gute Erfolge hatten. Mit eine Reduktion auch von diesem spirituellen Stress, der am Ende des Lebens manchmal kommt. Das Psilocybin ist von denen, ich werde da ein Buch auch in die Shownotes packen. Es gibt von einem Schweizer Forscher, Hasler heißt der, Georg Hasler, gibt es ein ganz, ganz tolles Buch, Higher Self, in dem er die einzelnen Psychedelika erzählt und da die Forschung dazu zusammenfasst. Und das Psilocybin, das kann wie kein anderes die Verbundenheit stärken und das Gefühl für Verbundenheit. Und das ist was, was wir jetzt eigentlich die ganze Zeit sprechen. Die Verbundenheit mit einer Welt, ganz global, aber die Verbundenheit im Moment mit einem Gegenüber und die Verbundenheit zu sich selber. Und das ist eine ganz große Aufgabe. Viel, viel, viel von den Problemen, die wir in der Welt im Moment haben, ist durch gekappte Verbundenheit.
Ja.
Auf jeder dieser drei Ebenen, die ich gerade angesprochen habe.
Ja. Und die Substanzen, die du ansprichst, die werden ja auch schon in anderen, also bei posttraumatischen Stresssyndrom oder Depressionen in den USA schon in Kliniken verwendet und auch in Studien und zeigen unglaubliche Ergebnisse. Teilweise ist eine Session mit Psilocybin, nach einem Jahr haben sie schon deutlich weniger posttraumatisches Stress. Also es war mit 40.000 Soldaten, ne, gibt's ja diese posttraumatischen Veränderungen und dann wurden einige davon in so eine Studie genommen und ein Jahr später. Und es hält wahrscheinlich an. Und es ist ja so, dass jede der Substanzen, ich glaube ja, dass wir relativ offen auf diese Welt kommen. Aber wir haben ja unseren Thalamus, der auch gucken muss. Also es ist eine Struktur im Gehirn, die gucken muss, wie viel aufgenommen wird. Und die fängt an zu filtern, damit wir nicht überwältigt werden von den ganzen Sinneseindrücken der Welt. Und je mehr wir im Verstand leben, desto mehr wird natürlich auch vom Außen reduziert, damit es einfach nach Funktion geht. Gefahr, Nicht-Gefahr, Essen, Struktur so, Struktur so. Und dann gehen wir in eine kategorisierten Welt des Verstandes, weil der Thalamus sagt, wir brauchen die anderen Sachen nicht. Ja? Und wir können mit diesen Substanzen, aber auch mit vielen anderen Wegen, wie zum Beispiel dem holotrophen Atmen. Na? Also letztendlich geht es darum, dass man mit Hilfe von Techniken, Substanzen immer mehr in diesen Zustand einmal kommt. Und wenn man da drin ist, wenn man einmal diesen Zustand erlebt hat, dann ist es viel leichter zu wissen, ist man wieder näher dem oder nicht mit dem, was ich mache, mit dem, wie ich mich verhalte.
Ja.
Das ist der innere Kompass. Und ich habe auch viele schamanische Erlebnisse damals gehabt, die auch teilweise eben mit Psilocybin oder anderen Substanzen und die waren für mich auch lebensverändernd in einem guten Setting. Das ist ganz wichtig, ne, dass es ein medizinisches Setting ist, weil da auch viele Trauma gesetzt werden können. Das kann auch sehr gefährlich werden, da muss man einfach aufpassen. Aber gut geführte Dinge, da kann man wirklich an den Kern gehen. Da kann man auch Dinge sehen, die wo man sonst viel, viel mehr Angst hätte. Gerade so mit MDMA, das ja das Herz öffnet, so ein bisschen auch die Angst nimmt, dass da irgendwie das Hingucken zum Tod führt. Und dann guckt man Themen an, wo man sich hinterher denkt, ich hätte mich nie getraut. Das wäre gar nicht ins Bewusstsein gekommen, weil es so ein so an meinem Ich, an dem ich denke, wer ich bin, rüttelt.
Ja. Ja.
Und das sind wirklich tolle Sachen, die man damit machen kann.
Der Hasler, der bezeichnet es als Helioskop-Effekt. wenn du Astronom bist und schaust dir die Sonnenoberfläche an, dann würde ja deine Netzhaut verbrennen beim Hingucken. Und deswegen nimmst du in dieses Teleskop einen Filter rein, das sogenannte Helioskop, und damit wird 98% vom Licht ausgefiltert und mit den übrigen 2% kannst du dann die Sonne dir in Ruhe anschauen. Und er sagt, psychedelische Therapien machen genau diesen Heliskop-Effekt. Du kannst dir die Wunden deiner Seele anschauen, ohne daran zu verbrennen emotional. Mhm. Mhm. Das halte ich für sehr, sehr tragfähig als Metapher.
Mhm. Ja, sehr schön. Mhm.
Und ähnlich klappt es ja auch mit dem, wie du integral arbeitest oder integrierend arbeitest. Und es ist genauso funktioniert auch Hypnose. Das ist auch eine psychedelische Therapie, wenn man so möchte. Mhm. Weil sie uns zurückbringt in eine Welt, die die nicht eben diesen Verstand hat, der immer plappert, sondern die auf der Symbolebene passiert. Du hast im Vorfeld gesagt, dass ein Lied gerade quasi fertig ist und du wolltest noch was dazu sagen. Wir werden es einfach vielleicht an dieser Stelle reinschneiden, sodass der geneigte Hörer sich das einmal anhören kann. Listen up, we on the rise. Greatness, no compromise. We face the struggle, we stand tall. Break down the barriers, break the wall. From the bottom to the top, elevate. No room for doubt, we obliterate. Dreams in our hearts, fire in our soul. Destined for greatness, we're on the road. Hustle hard, no time for sleep. In this game of life, we play for keeps and we sit back. It's a setup for the comeback. We on the stage and no looking back. Embrace the struggle, it builds our strength. Face up adversity, go to any length. Warriors at heart, champions by choice. Silence the critics with a powerful voice.
diese Musikgeschichte noch von dort weiter ausführen kann. Ich habe ja dann die Rhythmustherapie, die Taketiner Rhythmustherapie gemacht, aber es war eigentlich eine Rhythmuspädagogik. Letztendlich eine dreijährige Ausbildung. Ich wollte eigentlich nur wissen, wie ich besser Rhythmus machen kann. Meine Hobbykomposition. Deswegen habe ich das gemacht. Und während dieser Ausbildung habe ich gesehen, was das mit uns macht, als Teilnehmer, als Auszubildende, dass wir uns verändert. Und letztendlich ist Taketina für mich eine Form der Psycholyse. Aber eine, die nicht durch Sprechen passiert, sondern indem man in einer Gruppe synchronisiert Musik macht und teilweise vier verschiedene Ebenen gleichzeitig, rhythmische Ebenen gleichzeitig macht. Einer mit den Klatschern, einer mit den Füßen, einer wird gesungen und einer wird zurückgesungen. Und da ist kein Raum, um nachzudenken. Du musst so aufpassen, dass du vier verschiedene Rhythmen machst und synchronisiert mit den anderen bist, dass da einfach kein Raum dafür ist. Also du bist achtsam im Hier und Jetzt, du synchronisierst, du machst zusammen Musik und dann kommen die ganzen Muster. Wenn du rausfällst, ne, was passiert? Kommt der Urteiler und sagt, oh, du bist schon wieder rausgefallen, alle anderen sind drin, du kannst es nicht. Ne? Und gehst du dann raus. Ne? Es gibt Leute, die sind dann schreiend rausgerannt aus einem Taketina-Kreis, nur am nächsten Tag wieder. Da sind sie dann 400 Kilometer nach Hause gefahren, um am nächsten Tag wieder zu kommen. Mussten sich halt mal richtig abkoppeln. Ne? Aber solche Sachen kommen dann raus und mit der Zeit merkst du, was du dir eigentlich den ganzen Tag antust und dass 80% der Unzufriedenheit und des Stresses, den du hast, ist eigentlich von dir. Weil mit wem verbringst du 24 Stunden? Mit dir. Und wenn du aufhören würdest, dich so scharf zu urteilen, neben dem, was du machst und dir fürzusprechen, wie ein guter Freund, der an dich glaubt, wie schöner wäre dein Leben. Ja, und solche Sachen erkennst du dann in diesem Prozess. Und daraus habe ich dann gesehen, diesen therapeutischen Effekt und habe dann eben angefangen, in meiner Musik dieses therapeutisches Erinnern an das, was für mich zumindest wichtig ist im Leben, in Musik zu packen. Und eine der Hauptbotschaften ist ja, dass wir unseren eigenen Platz finden sollten und der sollte groß geträumt werden. Ja, jeder sollte wirklich träumen, was wäre das Allerschönste? Ja, als König in einem Schloss leben oder was auch immer, Milliardär sein, das können ja auch tolle Ziele sein für einen. Ja, was wäre der Traum? Und dann, was wären die ersten Schritte? Muss kein großer Schritt sein. Die ersten Schritte dahin zu gehen und glaub an dich. Und in dem Moment, wo man das macht und macht und macht, öffnen sich Türen, kommt jemand zur Hilfe. Ja, das ist das Prinzip. Man investiert eine gewisse Energie und in dieser Welt muss irgendetwas aus dieser Energie erschaffen werden. Es muss nicht eine Struktur hier da sein. Es kann sein, dass von außen irgendwas, aber irgendwas, wenn man Energie investiert, zieht andere Sachen an. Und das ist meine Erfahrung. Ich meine, ich habe letztendlich, ohne als Musikproduzent Erfahrung zu haben, innerhalb eines Jahres jetzt mich dadurch, dass es meine Leidenschaft ist und dass ich einfach daran glaube, so verbessert, dass die Qualität inzwischen auf internationalem Niveau ist. Das hat noch Spiel, aber es ist so, dass keiner mehr sagen kann, das ist schlecht produziert.
Auf jeden Fall, ich sehe da auch eine Steigerung.
Ja, ja. Und das hat, jeder hätte gesagt, es ist unmöglich. Ne? Ali, spinnst du, willst du deine Musik veröffentlichen? Ne? Und jeder ist ja in seiner eigenen Welt und es ist natürlich schwierig, wenn dann Leute um einen herum plötzlich ausbrechen aus dem, wie man sie kennt und ihre eigenen Dinge machen und dann vielleicht auch nochmal sehr optimistisch an sich selbst glauben. Das challenged natürlich auch, ne, das fordert heraus die eigene Welt. Ja, und dann denkt man sich, oh, ich könnte das ja vielleicht auch. Ja, und dann kommen aber die ganzen Gedanken, ah, aber ich bin dahin, ich habe keine Zeit und es ist auch eh viel zu schwierig. Und ich möchte dieses kindliche, leichte Vertraue gehen mit festen Schritten, auch wenn es nur ein kleiner Teil deines Tages ist, 10 Minuten am Tag, halbe Stunde am Tag, 2 Stunden einmal pro Woche, geh diesen Weg, wo deine größte Leidenschaft ist und es werden sich Türen öffnen.
Ja, well, danke. Das ist eigentlich ein wundervolles Schlusswort, weil es geht um nichts anderes. Das fasst alles, was wir besprochen haben, zusammen. Es werden sich Türen öffnen, so ist es. Von denen du keine Ahnung hast, dass es die gab vorher. Du wusstest nicht mehr, dass die zu sind, aber werden aufgehen.
Die Ebene, auf der dir dann geholfen wird oder Dinge, Umstände, Personen in dein Leben kommen, sind zwar gut erklärbar, ja, über den Kontakt, über das und das, ne, ja, rational gut erklärbar, aber eigentlich schon kleine Wunder.
Ja, ja, dankeschön. Geil, ja. Danke Ali für deine Zeit.
Ja, danke auch. Danke
für alles, was ich gelernt habe wieder.
Ja, Christoph, für mich auch. Also es ist Wahnsinn, wie leicht es fließt, miteinander sich auszutauschen, weil du auch so viel Praxis hast in dem. Du bist ja auch, ich habe dich ja als immer schon so erlebt, ne? Auch damals im PJ. Du warst auch jemand, und das hat mich sehr beeindruckt und auch ein bisschen eben an mich erinnert, dass du willst den Sachen auf den Grund gehen.
Ja,
genauso.
Total.
Genauso. Und das habe ich gespürt und das habe ich in deinen Fragen gespürt. Und vielleicht erinnerst du dich auch, ich habe dir auch am Ende so ein ehrliches Feedback gegeben, ne? So ein ganz eigentlich hartes, ne? Aber auch die guten Seiten hervorgehoben. Und es war in Liebe gemacht. Es war wirklich, ich habe gesehen, wow, aus dem wird was, weil der hat das Herz am richtigen Fleck, der denkt über die Sachen nach, der kommuniziert, der ist ehrlich und vor allem, der ist wirklich daran interessiert. Und das war einer der wenigen Studenten, die ich erlebt habe, der ist wirklich daran interessiert, sich zu verbessern.
Dankeschön. Ich lasse das als Testimonial mal einfach drinnen in dieser Folge. Dankeschön. Das, absolut. Also, das ist mir was ganz Wichtiges. Das ist ja völlig egal, in welche Richtung, aber eine Verbesserung.
Mhm.
Genau. Ja. Ja, dankeschön. Ja, das, ich kann mich an das Gespräch erinnern, aber nicht mehr an diese Details, wahrscheinlich, weil das für mich was viel Überwältigenderes war als für dich, der diese Sachen sagen konnte. Dankeschön, dass du mich daran erinnerst.
Ja, gerne, gerne.
Shootingstar findest du inzwischen auch auf Spotify, der Link in den Shownotes. Aus einer Aufnahme, die ich mit meiner Klanglinie mit dem Monocord gemacht habe, hat Ali ein Remix gemacht. Und das hörst du jetzt. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.